irische Kost, seit Jahrhunderten ein Zeichen von Reichtum und Wohlstand. Nur wer arm war, der musste sich früher mit dem begnügen, was ihm die Natur bot. In der heutigen Zeit hat sich dieser Trend umgekehrt. Weniger Fleisch ist nicht nur gesünder, sondern auch oftmals ökologischer. Mehr als 10% der Deutschen über 14 geben nach jüngsten Umfragen inzwischen an, dass sie Wert auf gesunde Ernährung legen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen unbedingt Vegetarier oder sogar Veganer sind. Sie wollen sich einfach regionaler und bewusster ernähren. Und dafür sind sie dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Was ist gesund und für jedermann tatsächlich bezahlbar? Was ist uns unsere gesunde Ernährung wert? Das ist unser Thema heute Abend in der Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Als Experten bei uns im Studio sind Dr. Silke Thiele, Gesundheitsökonomin an der Uni Kiel, Dr. Songül Gräfendorf, Fachärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin in Kiel und unser Fernsehkoch aus dem Schleswig-Holstein-Magazin Dirk Luther vom Alten Meierhof in Glücksburg. Und Sie können sich natürlich wie immer auch an unserer Sendung beteiligen. Schicken Sie uns zum Beispiel einfach eine Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche einen schönen Sonntag. Gesunde Ernährung ist voll im Trend. Dabei geht es aber nicht nur um vegetarisches oder sogar veganes Essen. Es geht vor allem auch um bewusste Ernährung. Was ist gut für meinen Körper? Womit kann ich Rücksicht auf Natur und Tiere nehmen? Das sind oft nur zwei Beweggründe für mittlerweile mehr als 10% der Verbraucher, ihr Einkaufs- und Essverhalten umzustellen. Anderen ist das aber viel zu umständlich und vor allem auch zu teuer.
Also ich bin durchaus offen dafür, aber nicht nur. Ich gehe gerne auch zu Sky oder andere Supermärkte und gucke mir Bioprodukte an, aber die Preise müssen auch stimmen.
Ich bin der Meinung, dass wir in der konventionellen Landwirtschaft oder der Ernährung, die nicht vegan oder bio ist, nicht unbedingt ungesünder leben, sondern vielleicht auch sogar gesünder.
Man versucht natürlich bewusst einzukaufen, aber fragt sich immer, ob das wirklich auch so stimmt, was da alles draufsteht. Von wegen Bio-Siegel oder sonstiges.
Ich esse normal Fleisch. Also ich kaufe schon eine frische Theke, aber ob das bio ist oder... Also da geht es eigentlich eher ums Sparen gerade.
Vegan und bio und so? Beides nicht. Ess, was günstig ist.
Ja. Der Herr isst, was günstig ist. Ich glaube, das ist auch was viele Verbraucher nach wie vor einfach so machen. Frau Dr. Thiele, ist es so, dass gesunde Ernährung tatsächlich auch teurer ist als nicht gesunde Ernährung?
Ja, ich fand die Umfrage eben ganz interessant. Da wird ja, also erstmal muss man klären, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Und viele Verbraucher verstehen darunter offensichtlich, wie das eben auch gezeigt wurde, Bioprodukte. Aber wenn man Ernährungswissenschaft, also unter ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten, bedeutet gesunde Ernährung gar nicht der Konsum von Bioprodukten, sondern es geht in erster Linie darum, eine relativ geringe Energiedichte zu sich zu nehmen mit seinen Lebensmitteln und eine relativ hohe Nährstoffdichte. Fette sollen günstig zusammengesetzt sein. Und das ist das, was Ernährungswissenschaftler unter einer gesünderen Ernährung verstehen. Und wenn Sie mich jetzt da fragen, ist das eigentlich teurer, dann kann man sagen, das ist geringfügig teurer. Also wir haben an der Universität dazu mal ein Forschungsprojekt durchgeführt. Und da haben wir 12 Millionen Käufe von 13.000 Haushalten ausgewertet und untersucht, ob die Haushalte, die eine gesündere Ernährung in ihrem Warenkorb hatten, dass die, inwieweit die mehr bezahlen als die anderen Haushalte. Und da haben wir festgestellt, dass es ungefähr 10 Euro pro Monat teurer ist, sich gesünder zu ernähren. Das bedeutet pro Tag 30 Cent mal gerade. Und das ist nicht besonders viel, zumindest für die Normalbevölkerung. Anders sieht es aus bei armen Haushalten, zum Beispiel Hartz-IV-Haushalten. Da ist das dann relativ viel.
Also das ist schon mal ein spannendes, wichtiges Thema. Da gucken wir gleich auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf, was denn überhaupt gesund ist. Sie haben das gerade schon ein bisschen angerissen. Frau Dr. Gräfendorf, an Sie die Frage, macht es eigentlich Sinn überhaupt, sich bewusster und auch gesünder zu ernähren? Oder ist das momentan wirklich nur ein Trend?
Nein, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in unserer Gesellschaft. Also es nehmen immer mehr Menschen an Gewicht zu. Viele Erkrankungen in Industrieländern nehmen zu aufgrund des Übergewichtes, wie zum Beispiel der Diabetes mellitus, der Bluthochdruck, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gicht, erhöhter Blutdruck, Herzerkrankung, Schlaganfall und viele Folgeerkrankungen durch den Diabetes mit Erblindungen, Nierenschäden, Gefäßschäden und dergleichen. Und von daher ist gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit.
Also es macht durchaus Sinn, sich mit dem Thema zu befassen. Und dass sich die Menschen damit befassen, haben wir auch gerade in der Umfrage schon gehört. Also es gab ja wenig Leute, oder ich glaube gar keinen, der gesagt hat, Ernährung ist mir völlig egal, sondern die Leute haben auch schon gesagt, dass sie darauf achten. Herr Luther, wie ist das bei Ihnen? Merken Sie das, dass die Gäste im Restaurant auch viel mehr nachfragen und darauf achten? Was habe ich jetzt hier auf dem Teller? Wie hat das gelebt? Wo kommt das her?
Ja, das wird immer mehr. Wir merken das natürlich täglich bei uns, ob das im Frühstück ist oder dann auch im Mittagsservice oder im Abendservice, dass Gäste wirklich nachfragen und wir das dann auch beantworten. Weil es natürlich am Ende des Tages für uns natürlich wichtig ist, dass wir unsere Gäste in unserem Hotel richtig ernähren und auch gesund ernähren.
Also bei Ihnen auch Thema gesunde Ernährung ein wichtiges Stichwort. Was gesunde Ernährung ist, da wollen wir jetzt gleich drauf gucken in der Sendung zur Sache. Denn da kann ich schon mal verraten, gehen die Meinungen ganz schön auseinander. Aber vielleicht finden wir so einen Weg, mit dem alle zumindest ein bisschen gesünder leben können. Also dranbleiben in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Wenig Fleisch, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate, keinen Zucker. Also die Liste, die könnte ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Minuten lang so fortsetzen. Denn wenn man sich einmal mit gesunder Ernährung befasst, dann wird man relativ schnell erschlagen mit guten Ratschlägen. Frau Dr. Thiele, für Sie als Gesundheitsökonomin, Sie haben eben schon ein ganz paar Stichworte gesagt, was gesunde Ernährung ist. Jetzt nochmal langsam für alle zum Mitschreiben. Was ist eigentlich gute Ernährung?
Also gesunde Ernährung ist, wenn Menschen sich relativ energiearm ernähren. Also die Lebensmittel sollten eine geringe Energiedichte haben. Und das bedeutet, dass das ist eigentlich die Anzahl an Kilokalorien, die man mit 100 Gramm Lebensmitteln aufnimmt. Das ist zum Beispiel vergleichen. Schokolade enthält pro 100 Gramm 550 Kilokalorien. Salat enthält pro 100 Gramm 20 Kilokalorien. Das ist dann zum einen die Energiedichte. Und sie sollten gleichzeitig eine relativ hohe Nährstoffdichte aufweisen. Das heißt, pro 100 Kilokalorien, die man aufnimmt, sollte man relativ viele Nährstoffe zu sich nehmen.
Dann muss ich direkt einhaken. Ja? Wie finde ich denn, also die Kilokalorien, 550, die Schokolade hatte ich sofort im Kopf, dachte ich, oh ja, Schokolade hat viel. Aber ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel Nährstoffe hat Schokolade. Steht das auch da drauf?
Das steht nicht im Einzelnen da drauf. Dafür gibt es so schöne Konzepte, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entwickelt wurden. Die haben eine Ernährungspyramide entwickelt. Und da sieht man dann einfach nicht genau, wie viel Nährstoffe drin sind, sondern man sieht einfach so, dass Obst und Gemüse, die sind ganz groß platziert in der Ernährungspyramide. Die enthalten eine relativ hohe Nährstoffdichte, während Snacks und Süßigkeiten eine relativ geringe Nährstoffdichte enthalten.
Hat es auch was mit der Verarbeitung zu tun? Weil Obst und Gemüse, sage ich mal, sind ja jetzt eher so rohe Produkte, Reinform, während eine Schokolade natürlich schon sehr weit verarbeitet ist.
Ja, häufig enthalten verarbeitete Produkte viel Zuckerzusatz, viel Zusatz von Salz und so weiter. Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt auch verarbeitete, gesündere Lebensmittel, aber tendenziell ist es schon so, dass verarbeitete Lebensmittel mehr Energie pro 100 Gramm Lebensmittel enthalten.
Frau Dr. Gräfendorf, für Sie als Ärztin, was ist für Sie gesunde Ernährung? Würden Sie sich da anschließen mit dem viele Nährstoffe und wenige Kalorien?
Auf jeden Fall. Also ich kann das nur bestätigen, was Frau Dr. Thiele sagt. Ich denke auch, dass in der Bevölkerung zu fettreich und auch viel zu, wie soll ich sagen, zuckerhaltig sich ernährt wird. Und es geht darum, reichlich eher mehr Obst, mehr Gemüse zu essen. Und mit der Nährstoffdichte meine ich eben auch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die sehr wichtig sind für den Aufbau der Enzyme und damit auch für den Stoffwechsel. Und insgesamt finde ich es sehr, sehr wichtig, auch individuell zu gucken, welche Krankheitsbilder liegen vor. Jemand, der Diabetes hat, würde ich sagen, deutlich weniger Kohlenhydrate essen. Jemand, der eher zur Gicht neigt, würde ich sagen, wenig Alkohol, wenig Proteine. Und es hängt auch von dem Bewegungsmuster eines Patienten ab. Wenn jemand regelmäßig Marathon läuft, würde ich sagen, essen Sie mehr Kohlenhydrate. Wenn jemand sagt, ich will Muskel aufbauen im Fitnesscenter und dergleichen, würde ich sagen, essen Sie mehr Proteine.
Herr Luther, gesunde Ernährung, haben wir eben schon gehört, ist bei Ihnen auch ein ganz großes Thema. Wie handhaben Sie das? Ist erstmal wichtig, dass es schmeckt und zweitrangig, dass es gesund ist? Oder gucken Sie auch drauf, dass viel Gemüse drin ist, viel Nährstoffe und vielleicht eher weniger Fett?
Ich glaube, in der Regel muss man auch mal, glaube ich, dazu sagen, würde es das eine oder andere Produkt eigentlich geben ohne die Lebensmittelindustrie? Das meine ich damit eigentlich. Gibt es da eigentlich Geschmacksverstärker drin etc.? Ich bin ja ein Mensch, der ja, dazu beitragen möchte, wirklich frisch zu kochen. Das merkt man in ein paar Rubriken, die ich auch mache. Das heißt nicht dann auch, wo Sie es schon gesagt haben, dass es teuer ist oder nicht teuer ist. Es geht einfach darum, sich Zeit auch ein bisschen zu nehmen, Spaß dran zu haben, auch was neue Dinge auszuprobieren und wirklich auch darauf zu achten, vielleicht nicht Fertigprodukte zu nehmen. Das ist für mich auch eine gewisse gesunde Ernährung.
Ah, okay, da sind wir schon beim wichtigen Thema Fertigprodukte. Können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Was ich noch fragen wollte, es gibt ja diese Regel 5 am Tag, Obst und Gemüse. Kommt mir immer so unheimlich viel vor und ich denke immer, boah, schaffe ich nie. Wie ist das? Ist das wirklich eine gute Faustregel, diese 5 am Tag? Ja, Frau Dr. Gräfendorf?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betont das ja auch, dass man 5 Portionen Obst und Gemüse, wenn es geht, eben eher 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst zu sich nehmen sollte. Auf natürlichem Weg Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Und ich halte das für sehr wichtig. Es führt auch durch das Volumen von Gemüse und Obst auch viel früher zu einem Sättigungsgefühl und man fühlt sich viel früher gesättigt. Und es hat deutlich weniger Kilokalorien und ist sehr, sehr gesund. Auf jeden Fall würde ich das empfehlen, ja.
Jetzt sind wir gerade so bei den Basisregeln, sag ich mal, mit Obst und Gemüse. Dann gibt's aber natürlich auch noch die Ernährungsformen wie zum Beispiel Vegetarier, Veganer. Dann gibt's, glaube ich, Rohköstler, es gibt Frutarier. Also es gibt da mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Lebens- und Ernährungsarten. Gibt's denn da auch irgendwas, wo man sagt, das ist ja eher kontraproduktiv? Davon muss man abraten, Frau Dr. Thiele?
Das würde ich nicht sagen. Also all diejenigen, die sich erstmal mit einer bestimmten Ernährungsform beschäftigen, die fahren meistens schon relativ gut, weil sie sich überhaupt erstmal mit der Ernährung auseinandersetzen und nicht einfach irgendwas essen, worüber sie sich keine Gedanken gemacht haben. Man muss bei einigen Ernährungsformen schon aufpassen, zum Beispiel bei veganer Ernährung. Da vegane Ernährung enthält kein Vitamin B12 zum Beispiel. Das ist ausschließlich in tierischen Produkten enthalten. Und da müssen dann die Personen, die veganen Essen, dann eben darauf achten, dass sie das zusätzlich supplementieren, also als in Form von Nahrungsergänzungsmitteln auf zu sich nehmen. Das gibt es aber mittlerweile, gibt es auch so zum Beispiel eine Vitamin B12 Zahnpasta, die entwickelt wurde, speziell für Veganer. Also da lassen sich dann auch verschiedene Hersteller auch was einfallen, um diesen Trend dann auch aufzunehmen.
Also generell sich mit Ernährung zu befassen, sich Gedanken zu machen und dann vielleicht auch für sich eine ganz spezielle Form zu finden, ist erstmal was Gutes. Ja, Herr Luther?
Ja, na klar, wenn man mit mir über Ernährung spricht, ist immer was Gutes. Wir befassen uns mit ganz vielen Dingen, aber leider befasst sich die Bevölkerung nicht so viel mit guter Ernährung. Das wird immer mehr, aber zur guten Ernährung gehört für mich auch Sport mit dazu. Und wenn das alles in einer guten Kombination stattfindet, dann ist das toll. Und ich glaube, auch die Wochenmärkte blühen immer weiter nach vorne. Und wenn man darüber geht, kriegt man, jede Jahreszeit bietet was her. Ich werde nachher noch mal ein bisschen was dazu sagen. Sie gucken mich schon an. Denn
Sie geraten noch ein bisschen ins Schwärmen, ne, wenn Sie vom Wochenmarkt erzählen.
Ja, das ist eben so eine gewisse Leidenschaft natürlich bei mir, wenn es dann um Produkte geht und qualitativ, ja, gute Produkte geht. Das muss nicht immer das Höchste sein.
Genau, also wie viel kosten gute Produkte? Auch ein ganz wichtiges Thema, sprechen wir gleich drüber in der Sendung zur Sache. Und Sie dürfen sich auch gerne an unserer Sendung beteiligen, zum Beispiel indem Sie uns anrufen. Die Telefonnummer ist 08000 96 66 66. Ein Statussymbol für Gutverdiener und Akademiker oder eine gute Sache für uns alle. Die Rede ist von gesunder und bewusster Ernährung. Darüber diskutieren wir heute Abend in der Sendung zur Sache und Sie dürfen gerne mitreden oder auch Ihre Fragen zum Thema stellen. Wie das geht, steht auf ndr.de/sh. In wenigen Minuten geht's hier bei uns um die spannende Frage, ob sich überhaupt jeder von uns eine bewusste und gesunde Ernährung leisten kann oder ob das eben doch nur den Besserverdienern vorbehalten ist. Mehr dazu in wenigen Minuten hier auf NDR 1 Welle Nord. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche einen schönen Sonntagabend. Bewusste Ernährung, hat man das Gefühl, wird für viele Menschen momentan so zu einer, ja, ganz provokant gesagt, Ersatzreligion. Da wird ganz penibel darauf geachtet, dass man das Fleisch, wenn überhaupt, bio isst. Zucker wird ganz aus der Küche verbannt und. Ich habe das Gefühl, das hat auch ganz viel mit Status zu tun. Dass es vor allem junge, gut ausgebildete und auch gut verdienende Menschen sind, die sich sehr bewusst ernähren. Frau Dr. Thiele, ist das jetzt nur mein Eindruck? Täuscht der oder ist es tatsächlich so, dass es eine gewisse Schicht ist, die Ernährung einfach mal, sage ich, lebt?
Das stellen wir eigentlich in allen Studien fest, egal in welchen Bereichen man die durchführt. Also dass gesunde Ernährung und sozialer Status ganz eng miteinander zusammenhängt. Da stellen wir zum Beispiel ja immer fest, dass Leute niedriger sozialer Schichten essen weniger Obst und Gemüse, essen mehr Fleisch, essen mehr Fett und so weiter. Das ist die eine Sache und dann stellt man das auch fest, dass das Ergebnis dabei, nämlich Übergewicht und Adipositas, das sind auch die unteren sozialen Schichten, die sehr viel stärker davon betroffen sind als höhere soziale Schichten.
Aber warum ist das so?
Das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Erstmal muss man sich für gesunde Ernährung interessieren. Man braucht ein bestimmtes Know-how. Und das ist bei ganz vielen Personen und gerade bei Personen unterer sozialer Schichten vermutlich weniger vorhanden, kann man unterstellen. Und man braucht auch eine bestimmte, also gerade wenn man so in diesen Bereich geht wie Bio und Vegan, diese Trends, die ja eigentlich sehr, die zwar da sind, aber die eigentlich nur eine relativ kleine Bevölkerungsschicht betreffen. Wenn wir überlegen, dass der Bio beispielsweise wird das sind ungefähr 3-4% der Ausgaben für Lebensmittel werden nur für Bio ausgegeben. Das hört sich immer ganz viel an, aber letztendlich ist es nicht so viel. Und das sind eben auch nur ganz bestimmte Menschen, die sich das leisten können. Und ich denke auch gerade, wenn man so an arme Haushalte denkt, erstmal ist man daran interessiert, einfach nur satt zu werden. So, und dass man sich dann noch gesund ernährt, das kommt dann erst, wenn man das Grundbedürfnis der Sättigung dann befriedigt hat. Dann kommen die nächsten Punkte, mit denen man sich beschäftigt.
Frau Dr. Grevendorf, zu Ihnen in die Praxis kommen viele Patienten, die übergewichtig sind und die Probleme haben, weil sie sich vielleicht ihr Leben lang nicht gesund ernährt haben. Stellen Sie das auch fest, dass das auch, ich sag mal, ein Schichtproblem ist?
Also ich beobachte, dass es durch alle Schichten hindurchgeht. Als ich vor 27 Jahren mit dem Medizinstudium angefangen habe, gab es noch nicht in dieser Form die Adipositas wie heute. Und ich denke, dass in den Industrieländern die Nahrungsmittel sich verändert haben, dass immer mehr Zucker und Fett in die Nahrungsmittel gelangen und die Menschen sich immer weniger bewegen. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass eine einfache Bevölkerungsschicht, die eher auf den Geschmackssinn achtet und Fett und Zucker sind einmal Geschmacksträger, sich dann eher vom Geschmack leiten lassen, anstatt sozusagen mental zu reflektieren und zu sagen, Mensch, das ist zwar sehr, hat eine hohe Energiedichte, aber es enthält eben eine geringe Nährstoffdichte, das heißt wenig Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Da wird nicht so darauf geachtet, sondern der Mensch schmeckt und sagt, das schmeckt mir gut, das kaufe ich mir. Und die Fastfood-Ketten werden ja auch immer günstiger im Vergleich und man muss da nicht lange in der Küche stehen und kochen. Und es ist leider so, dass gerade in den unteren sozialen Schichten das Übergewicht deutlich ansteigt. Das kann man schon so beobachten, ja.
Frau Dr. Thiele, wie kann man das durchbrechen?
Ja, weil ich wollte mal einmal ganz kurz noch was dazu sagen, wenn ich davon spreche, dass untere soziale Schichten sich ungünstiger ernähren oder stärker von Übergewicht betroffen sind, dann bedeutet das immer den statistischen Mittel. Also in jeder Schicht gibt es große Streuungen. Natürlich gibt es auch in oberen sozialen Schichten Menschen, die sich ungünstig ernähren und die auch von Übergewicht betroffen sind. Das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, dass das nicht auf alle bezogen ist.
Mhm. Herr Luther, wir haben gerade von Frau Dr. Thiele gehört, gerade untere Schichten haben vielleicht auch nicht das Budget, sich gesund zu ernähren, frische Obst, Gemüse zu kaufen und überhaupt auch das Know-how. Würden Sie das unterstreichen, dass es ein Problem ist, sich überhaupt erstmal mit wenig Geld gesund zu ernähren?
Nein. Also man kann mit wenig Geld sich gesund ernähren. Da gibt es genug Beispiele für. Es gibt Eintöpfe, die man auf 1, 2, 3 Tage kochen kann. Überall, wo man rumfährt, kriegt man heute günstig eine vernünftige Steckrübe oder auch Karotten. Man muss sich nur damit beschäftigen. Und glaube ich, da ist so ein bisschen, ja, nicht jeder will sich damit beschäftigen. Alles andere zählt heute. Aber wenn man zurückguckt ein bisschen in den Jahren, viel früher, wie viel die älteren Gesellschaft sich damit beschäftigt hat, Oma und Opa wieder eingemacht worden ist, sagt man, Schrebergarten etc. Da hat man sich gesund ernährt, für mich auf jeden Fall. was ich unter gesunder Ernährung verstehe.
Ich habe eine ganz spannende Mail bekommen von Anja Rolf aus Eckernförde. Sie schreibt auch genau zu diesem Thema, wie teuer ist eigentlich gesunde Ernährung? Mein Mann und ich haben im letzten Jahr unsere Ernährung von konventionell auf regionales, bio und unverpackt umgestellt. Und sie schreibt, dass ihre Erfahrung ist, wenn man sein altes Ess- und Konsumverhalten 1:1 auf bio umstellt, das hatten sie zunächst ausprobiert, dann kann man seine Ausgaben locker verdoppeln. Sie sagt, wenn man aber die Essgewohnheiten auch ein bisschen umstellt, wenn man mehr Zeit für die Essensbereitung einplant, genau wie Sie gesagt haben, Herr Luther. Und sie sagt insbesondere auch nicht so Naschereien und Zucker zwischendurch kauft, dann kann man durchaus sparen. Sie sagt, früher konventionell haben wir mehr als 400 Euro im Monat ausgegeben. Heute bio, regional und unverpackt sind wir bei unter 300 Euro. Frau Dr. Thiele, also ist das eine Möglichkeit?
Das ist eine Möglichkeit, wenn man die Zeit aufbringen kann und auch das Know-how besitzt, das auch tatsächlich durchzuführen. Also wir sprechen bei uns oder in der Ökonomie auch von den sogenannten indirekten Kosten einer gesünderen Ernährung. Es ist so, dass wenn man zum Beispiel Obst und Gemüse, das kann man nie so, wenn Sie es zum Beispiel vergleichen, Sie haben eine Schokolade oder Sie haben zum Beispiel überlegen, was gebe ich meinem Kind mit zur Schule, Schokolade, Chips oder Obst und Gemüse. Dann müssen Sie sich für die Vorbereitung von Obst und Gemüse erstmal hinstellen. Sie müssen es erstmal frisch einkaufen. Es schmeckt also nach 2 Tagen schmeckt es häufig nicht mehr. Gerade Birnen beispielsweise sind dann zu weich. Dann muss man sich hinstellen, muss es abwaschen, man muss es schneiden, man muss es vernünftig verpacken. Chipstüten können Sie 10 kaufen, hinlegen, jeden Tag eine nehmen. Das heißt nicht, dass ich das befürworte, dass ich das vernünftig finde, aber es ist einfach das, was in den Köpfen der Menschen auch eine Rolle spielt. Es sind nicht nur die direkten Kosten, die ich für die Lebensmittel ausgebe, sondern auch die indirekten Kosten, sprich Zeitkosten, Lagerkosten und so weiter. Und es gibt auch eine interessante britische Studie, die haben das untersucht, ob die indirekten Kosten größer sind und als die direkten Kosten. Und die haben beispielsweise festgestellt, dass wenn man sich gesünder ernährt, muss man 2 bis 3 Mal die Woche einkaufen fahren. Wenn man sich ungesünder ernährt, dann ist die Zeit, die man allein mit dem Einkaufen verbringt, sehr viel geringer.
Das, was Sie mit dem Schokoriegel sagen, kann ich persönlich aus meiner Erfahrung nur unterstreichen. Wenn ich schnell was für zwischendurch mitnehmen will, dann ist es auch immer der Schokoriegel. Der ist fertig verpackt, der liegt immer griffbereit im Schrank. Ich habe das Problem, Bananen würden so ähnlich funktionieren, die mag ich leider nicht. Aber einen Apfel muss man immer erstmal schneiden. Herr Luther, oh.
Nein, wir haben immer ein Aber drin. Immer Aber. Wenn ich was verändern will, dann findet es im Kopf statt. Und wenn wir immer sagen, aber da habe ich keine Zeit und dafür habe ich keine Zeit, dann passiert nichts. Also wenn wir darüber sprechen, wir wollen gesunde Ernährung haben, dann muss ich rausgehen, mich informieren, mitmachen. Und das fängt für mich dann auch an, in den Schulen beziehungsweise in den Kindergärten da einfach anzufangen und anzusetzen. Das wird ja auch sehr viel gemacht. Da gibt es gesunde Frühstück schon in den Kindergärten, auch in den Schulen, in den Mensas, wo dann auch frisch gekocht wird teilweise. Also man bewegt sich ja, aber schlimm finde ich immer ein Aber.
Gut, dann versuchen wir es gleich ohne Aber. Wir sprechen nämlich gleich über gesunde Ernährung bei Kindern, bei Jugendlichen in der Schule, hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Gesunde Ernährung, das ist unser großes Thema heute Abend hier in zur Sache. Um Kindern eine gesunde oder zumindest eine bewusste Ernährung beizubringen, da sollten sie schon möglichst früh an das Thema herangeführt werden. Und deshalb ist es auch richtig und konsequent, dass Kindergärten und Schulen versuchen, in ihren Mensen gesundes Essen anzubieten. Das ist aber gar nicht immer so einfach, denn vielen Kindern schmeckt das gesunde Essen gar nicht. Oder aber andere Küchen argumentieren, dass es zu teuer ist, gesund zu kochen. Dass es auch anders geht, zeigt ein Beispiel vom Größ-Grönau Catering. Dort wird das Essen für zahlreiche Schulen in Lübeck und der Umgebung gekocht. Und es wird offenbar auch von den Kindern gut angenommen, wie unser Reporter Hauke von Hallern erfahren hat.
Rindergulasch mit Nudeln. Ein Gericht, das bei den Kids immer funktioniert, verspricht Caterer Jörg Schewski. Mit weißer Kochschürze und einem Paprikastreuer steht er vor einer dampfenden Bratpfanne und würzt die Fleischstreifen.
Gesunde Ernährung bedeutet für mich, möglichst frische Zutaten zu verwenden und möglichst, gerade was so Kinderverköstigung angeht, auf Convenience zu verzichten. Das heißt so fertig Brühen, Soßen, Suppen und so weiter. Und wir machen in der Regel alles frisch. Wenn entsprechend viel Rohkost, Obst, gesunde Desserts dabei sind, dann geht das schon in die Richtung gesunde Kost. Ne?
Ungesundes Essen in der Schulmensa, ein Thema, das Jörg Schewski lange gestört hat. Die schlechte Qualität der Mahlzeiten, die seine Kinder zu essen bekamen, ärgerten ihn. Deshalb entschloss sich der 50-Jährige, den Kochlöffel selbst in die Hand zu nehmen. Vor 4 Jahren machte er sich selbstständig. Seitdem bestimmt Chevsky selbst, was in Schulen und Kitas auf den Teller kommt.
Also hier wird das Hauptgericht abgefüllt. Das ist Rinderrahmgulasch mit frischer Paprika, Pasta und bunten Blattsalaten und einer Lauchvinaigrette. Ne?
Dabei ist Chevsky wichtig, dass das Essen für alle Kinder bezahlbar bleibt. Das sei trotz der gesunden Zutaten kein Problem, sagt der 50-Jährige.
Dieses Rahmgulasch ist natürlich wesentlich teurer als jetzt ein Milchreis oder so. Und so haben wir halt Gerichte in der Woche, die weniger kosten, dann wieder andere Gerichte, die mehr kosten. Und so haben wir dann letztendlich einen Durchschnitt ermittelt und bleiben im Rahmen unseres Budgets.
Das Essen ist fertig. Mitarbeiterin Maja Miller holt den Topf in der Küche ab und verpackt ihn in einer Transportbox.
Deckel hoch, stell das in die Box. Deckel zu und fertig.
Und ab damit in die Schule. Insgesamt beliefert Chevsky 40 Schulen und Kitas in der Region. Auch die Erich-Kästner-Grundschule in Stockelsdorf gehört zu seinen Kunden. Und was sagen die Kids? Schmeckt's denn?
Ich mag das Essen hier sehr gern, weil der Koch das immer gut macht.
Manches schmeckt mir gut und manches nicht.
Ja, das schmeckt mir, weil es immer verschieden ist und halt lecker ist. Es gibt ganz oft Salat dazu, es gibt auch oft ein Dessert.
Ja, und gerne mag ich Nudeln und Pfannkuchen.
Zufrieden sind auch die Betreuerinnen.
Wir haben auch die Möglichkeit, vegetarisches Essen zu bestellen. Wir können Muslimessen bestellen.
Einen kleinen Kritikpunkt hat der kleine Ben dann aber doch.
Und wo ist das Rind?
Das Rind ist da irgendwo drinne.
Ich habe aber kein Rind.
Das ist klein, der Schnitzel, das ist ganz
klein. Ach so, ja, aber ich habe nichts davon.
Doch.
Also, da scheint es allen Kindern gut geschmeckt zu haben. Aber häufig ist es so, wenn man Kindern gesundes Essen anbietet, dass es gar nicht so direkt schmeckt. Herr Luther, wie begeistern Sie Kinder für gesundes Essen?
Also es gibt ja immer so Sachen, so Spaghetti Bolognese klappt immer, sag ich mal so. Oder auch mit Tomatensauce. Kinder kann man immer begeistern. Geschmack ist, kann man bilden. Sie haben bestimmt, das merken wir alle, in den jungen Jahren einen anderen Geschmack gab, als wir heute haben. Und so ist es auch damit. Das ist einfach eine Gewöhnungsphase. Und wenn Sie eben Kinder heute zu Hause nur Fertigprodukte bekommen, dann haben Sie wirklich nur diese süß-säuerliche Geschmacksart. Wir haben nur 4 Geschmacksrichtungen. Aber das ist eine Weise, wie Sie es machen, die ich großartig finde. Da müssen wir ansetzen. Kindergärten, Schulen, da frisch zu kochen, Eltern mit auszubilden da drin, einfach zu zeigen, wie ist dieser Weg, was können Sie machen und auch Einkaufstipps zu geben, dass man sie auch steuert, das zu machen. Und wenn wir das weitermachen, wir werden nicht jeden kriegen, aber wenn wir eine Großfläche kriegen und das Bewusstsein, dann ist das großartig, dann haben wir schon viel geschaffen.
Frau Dr. Thiele, ich weiß, dass es zum Beispiel, meine Mutter erzählt mir davon, dass sie früher Hauswirtschaft in der Schule hatte. Sie hat kochen gelernt und diverse andere Dinge auch, die mit Haushalt einfach zu tun haben. Ich persönlich hatte es nicht und hatte keine Ahnung vom Kochen, weil ich mich auch immer ein bisschen dagegen gesträubt habe, das zu lernen. Und ist das was heute fehlt, einfach Hauswirtschaft oder auch Kochen als Schulfach, dass wir deshalb viel mehr zu Fertigprodukten greifen?
Ja, das ist sicherlich ein Grund. Also das würde, was ich eben schon gesagt habe, wenn wir mehr Know-how in dem Bereich besitzen, würde das die indirekten Kosten, von denen ich gerade gesprochen habe, der gesünderen Ernährung erheblich reduzieren. Denn wenn wir da ausgebildet sind, dann gehen wir da leichter und schneller und kompetenter ran. Es ist ja so, dass es solche Ansätze auch schon gibt. Gerade Schleswig-Holstein ist der Vorreiter auf dem Gebiet. Da gibt es seit dem Jahr 2009/10 ein neues Fach, was in Schulen eingeführt wurde, Ernährung und Verbraucherbildung. Das wird sowohl in der Grundschule werden da Einheiten vermittelt, als auch in der Sekundarstufe 1. Und ich denke, das ist eigentlich der Ansatz, den wir gehen müssen, um eigentlich auch einmal kochen zu lernen, aber zum anderen, was auch ganz wichtig ist, die Zusammenhänge zu lernen, Zusammenhang Ernährung und Gesundheit. Was tue ich da eigentlich mit meinem Körper, wenn ich mich ungesund ernähre? Und diese Informationsvermittlung ist der erste Schritt, um dann ganz bewusst in eine Richtung zu gehen, einer gesünderen Ernährung.
Herr Luther, würden Sie auch für ein Schulfach, das Kochen und gesunde Ernährung heißt, plädieren?
Absolut. Ich glaube, dass genau das der Weg sein, auch für die Schüler einfach aus einer Gemeinschaft zu haben, zusammen in Gruppen was zu kochen, nachher zu essen. Auch
macht Spaß, ne?
Ja, ich glaube. Und ich glaube viel, und da kamen Sie vorhin mit der unteren Schicht, wir können es nicht mehr vermitteln. Und wenn bestimmte Leute es nicht mehr vermitteln können, dann finde ich, muss der Staat daran angreifen, zu sagen, wir müssen was tun, jungen Menschen zu vermitteln, Was ist gesunde Ernährung? Was nehme ich zu mir? Und ich glaube, eigentlich müssen die ganzen Krankenkassen eigentlich glücklich darüber sein, wenn es so ein Fach geben würde. Eigentlich müssen die es mit unterstützen.
Also ich sehe schon, da ist noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Sprechen wir gleich auf jeden Fall weiter noch in zur Sache drüber, wie man es schaffen kann, die Leute von der gesunden Ernährung zu überzeugen und auch noch zu zeigen, dass es schmeckt. Also bleiben Sie dran, hier auf NDR1 Welle Nord. Gesunde Ernährung ist voll im Trend. Dabei geht es aber nicht nur um vegetarisches oder veganes Essen, sondern es geht vor allem auch um bewusste Ernährung. Was ist gut für meinen Körper und womit kann ich auch Rücksicht auf Natur und Tiere nehmen? Nur zwei Fragen, denen wir heute in zur Sache hier nachgehen wollen. Als Experten bei mir im Studio sind weiterhin Dr. Silke Thiele. Sie ist Gesundheitsökonomin an der Uni Kiel. Dr. Songül Gräfendorf, Fachärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin in Kiel. Und unser Fernsehkoch aus dem Schleswig-Holstein-Magazin, Dirk Lopp. Jetzt habe ich's. Die Zunge hat einen Knoten. Dirk Luther vom Alten Meierhof in Glücksburg. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche einen schönen Sonntagabend. Gesunde Ernährung, unser Thema heute Abend hier in zur Sache. Und wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie wichtig gesunde Ernährung eigentlich für Kinder ist, um da die Weichen zu stellen, dass die wissen, wie sie kochen, wie sie sich gesund ernähren, damit sie eben diesen späteren Krankheiten, dem Dicksein vorbeugen können. Frau Dr. Gräfendorf, ist das auch was Sie beobachten, dass Kinder immer früher immer dicker werden?
Ja, also das kann man eindeutig sagen, kann man ganz eindeutig beobachten. Da gibt es auch große Studien, die das auch genau beweisen. Und die Kinder essen leider eben zu kalorienreich, eben mit sehr, sehr viel Zucker und sehr, sehr viel Fett. Und es gibt ja auch eine richtige Werbeindustrie, ganz gezielt für die Kinder. Und in unserer Praxis beobachten wir sehr oft, also kommen auch Eltern auf uns zu und sagen, mein Kind ist übergewichtig, was kann ich tun, auch wenn ich einen Apfel mitgebe oder eine Birne, das Gemüse wird nicht gegessen und am Kiosk wird sich eine Schokolade geholt oder ein Stück Kuchen oder eben vieles andere, aber nicht das, was eigentlich gesund ist. Wir reden mit diesen Kindern, weil wir wollen nicht, dass Kinder Diäten schon im Kindesalter machen, weil die haben ja noch Längenwachstum vor sich. Und wir versuchen, die Kinder aufzuklären, was eben gesunde Ernährung bedeutet. Und darum ist es wichtig, dass auch in den Familien gesund gekocht wird und sich gesund ernährt wird. Und auch bei den Softdrinks muss man sehr aufpassen, wenn Kinder schon sozusagen süße Getränke zu sich nehmen und auch Süßigkeiten essen, muss man sich das so vorstellen, dass eine Süßigkeit, zum Beispiel mit Apfelgeschmack, so viel Aroma, Zucker, Farbstoffe, Aromastoffe, Geschmacksverstärker drin hat, dass ein normaler, natürlicher Apfel einem Kind nicht mehr schmeckt, weil es eben diesen verstärkten Geschmack nach Apfelgeschmack oder Himbeergeschmack oder dergleichen, nach Fruchtgeschmack, so intensiv ist, dass die Kinder das Gefühl haben, ein normaler Apfel schmeckt fade. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, im Kindesalter die richtige Geschmacksrichtung zu entwickeln, weil übergewichtige Kinder haben es sehr schwer, sonst abzunehmen und im Erwachsenenalter Normalgewicht zu haben. Und daher ist die Beratung im Kindesalter sehr, sehr wichtig.
Wenn Sie dann mit den Kindern sprechen und denen versuchen, das zu erklären, was für Reaktionen kommen von den Kindern? Verstehen die das? Ändert sich in deren Bewusstsein auch was? Oder ist da eher so trotz, Schokolade ist aber lecker, ich möchte Schokolade?
Ja, Schokolade ist lecker, das ist richtig. Das ist vor allen Dingen süß und natürlich auch fettreich. Ich habe den Eindruck, wenn Kinder und Jugendliche zu uns kommen, dass wir als Ärztinnen oder Ärzte mit meiner Kollegin Dr. Hedel zusammen, wir machen ja Ernährungsmedizin hier in Kiel, dass die Kinder uns als Autoritätsperson manchmal ernster nehmen und genauer hinhören, als wenn es die eigenen Eltern sind, die auf einen sprechen. Natürlich ist es so, dass bei den übergewichtigen Familien dann auch natürlich übergewichtige Kinder sind, aber manchmal haben wir auch normalgewichtige Patienten, wo die Kinder übergewichtig sind. Und da ist es auch wichtig, dass die Kinder merken, dass es jetzt nicht nur die persönliche Meinung meiner Mutter oder meines Vaters, sondern auch aus medizinischer Sicht ist es wichtig, wenn ich erwachsen werden will, dass ich nicht ein Leben lang übergewichtig bin. Und viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene leiden unter Übergewicht. Also das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie viel seelisches Leid auch dahinter steckt, weil die meisten Menschen wollen normalgewichtig sein, wollen fit sein, fühlen auch das oder haben den Eindruck, dass Normalgewicht eben auch Attraktivität bedeutet und Anziehungskraft. Und auch im Kindesalter und ganz besonders im jugendlichen Alter leiden diese Kinder und Jugendliche, aber auch die Erwachsenen.
Frau Dr. Thiele, wir haben eben über das Schulfach Ernährung und auch Kochen lernen gesprochen, wo Sie sich eigentlich schon einig waren, dass das eine gute Sache ist. Was müsste denn noch darüber hinaus getan werden, zum Beispiel an Schulen, um ein Gesundheitsbewusstsein bei den Kindern und Jugendlichen zu entwickeln?
Ja, ich denke, das ist einmal, es muss ein schlüssiges Gesamtkonzept sein. Wenn die Kinder in dem Schulfach lernen, was gesunde Ernährung ist, und sie gehen dann in die Pause und finden am Schulkiosk dann nur Schokoriegel vor, dann ist das Ganze inkonsistent. Dann können sie das nicht tatsächlich umsetzen, was sie gerade im Unterricht gelernt haben. Und da gibt es eigentlich so gerade ganz, ganz interessante Diskussionen um das sogenannte Nudging. Nudging bedeutet übersetzt Anstupser. Das heißt also überhaupt, Menschen lassen sich ja nicht so gern was verbieten. Das heißt also, wenn man jetzt die Schokoriegel entfernen würde, dann würden vielleicht Proteste kommen. Aber wenn man sie, und das ist die Grundidee des Nudgings, wenn man sie einfach nach hinten legt oder aus dem Sichtfeld verschwinden lässt und die gesunden Produkte nach vorne legt, dann könnte das oder kann das dazu führen, dass dann zu gesünderen Produkten gegriffen werden wird. Also wir haben gerade auch dazu eine Studie durchgeführt, in der wir an 3 Kieler Schulen Auslagen verändert haben. Also ungesunde nach hinten, gesunde Produkte nach vorne. Und da haben wir leichte Veränderungen festgestellt. Da wir nur 3 Schulen gewinnen konnten dafür, schließen wir jetzt noch eine größere Studie an, um das dann tatsächlich auch tatsächlich abzusichern, statistisch abzusichern, um dann vielleicht da in die Richtung auch Empfehlungen aussprechen zu können.
Herr Luther, Sie sind selbst auch Vater. Thema Verbote. Wie handhaben Sie das zu Hause, gerade mit den verlockenden Süßigkeiten?
Bei uns gibt es keine Verbote. Wir weisen darauf hin. Und so wie Sie ernährt werden von morgens an, essen Sie davon auch nicht viel. Aber natürlich müssen wir darauf achten, bei unseren Kindern auch. Und sie informieren auch darüber. Deswegen finde ich eigentlich auch wichtig, dass es ein Schulfach dafür gibt. Denn manchmal beschäftigen sich Eltern nicht damit. Aber wenn die Kinder schon Bescheid wissen, dann können die natürlich auch ihre Eltern informieren, eigentlich was gut oder schlecht ist. Aber bei uns ist es immer wieder ein Thema. Aber auch dann auch mit Sport zu treiben. Beides zusammen, alles in einer guten Kombination zu machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Auch nicht alles zu verbieten. Also es ist Fastfood auch dabei. Es gehört dazu. Es ist auch mal eine Pizza dabei. Es wäre schlimm, was zu verbieten. Und dann Essen soll auch Spaß bringen. Und das bringt ja auch Spaß, auch gerade wenn man Freunde dabei hat. Aber man darf es halt nicht übertreiben. Und glaube ich, das ist so den Weg, den wir unseren Kindern mitgeben. Wir versuchen das auch zusammen zu kochen, in der Familie zu kochen. Also wenn ich frei habe, sind wir auch alle zusammen. Wir essen immer zusammen. Und ich bin da wenig zu Hause. Und meine Frau ist auch berufstätig. Das ist halt einfach auch eine Sache mit dem Kopf zu tun. Entweder will ich das oder ich will es nicht. Und wir schaffen das auch. Und meine Frau kocht mal für 2 Tage vor. Oder ich koche auch für 2-3 Tage vor, wo ich eine Tomatensauce vorkoche, die ich dann einwecke. Und so haben wir immer eine frische Tomatensauce zu Hause, wo wir immer irgendwas mitmachen können. Und ich glaube, das ist der Weg. Meine Kinder mögen gar nicht das andere teilweise, weil sie es überhaupt nicht kennengelernt haben.
Also auch da von klein auf entsprechend erziehen den Geschmack.
Genau. Geschmack ist erziehbar. Ich weiß noch, wie ich in die Lehre gegangen bin, da hatte ich einen ganz anderen Geschmack, als ich ihn heute habe, weil er sich einfach entwickelt hat. Und so ist es auch bei Kindern. Ich kann den Geschmack total leiten.
Das ist doch ein guter Hinweis für alle Eltern. Also ruhig mal was anderes ausprobieren, den Kindern andere Sachen anbieten, um einfach den Geschmack der Kinder auch ein bisschen breiter zu machen. Jetzt haben wir viel über Kinder und gesunde Ernährung gesprochen. Ein wichtiges Thema ist aber natürlich auch das Thema Bio, weil viele verbinden mit gesunder Ernährung eben Bio. Und ob Bio wirklich gesünder ist, darüber sprechen wir in wenigen Minuten hier in Zur Sache. Eine Nische erobert den Weltmarkt. So könnte man die Entwicklung bei den Bio-Lebensmitteln beschreiben. Vor 20 Jahren nur im Reformhaus oder im Bioladen zu finden, mittlerweile aber eigentlich auch in jedem Supermarkt weit verbreitet. Aber was ist eigentlich drin in der Bio-Verpackung? Ist es tatsächlich das, was auf der Tüte versprochen wird? Unser Hörer Günther Lehmann aus Büdelsdorf hat uns angerufen und er hat da schon so seine Zweifel.
Also mit den Bio-Produkten, da habe ich echt ein Problem mit. Ich habe da einfach kein Vertrauen zu. Überall, wo Bio draufsteht, bin ich der Meinung, muss nicht alles Bio sein. Man kann das ja gar nicht nachvollziehen. Man muss ein bisschen mehr für bezahlen. Steht ja Bio drauf. Aber wenn ich mir die Bananen angucke, ne, einmal links sind die Bio und rechts sind die normalen Bananen, sehe ich da keinen Unterschied, ist ja logisch. Aber links die Bananen sind wesentlich teurer als wie rechts die Bananen. Also ich hatte da schon Bedenken, dass das auch alles Bio ist.
Ja, Herr Luther, das kann man sich gut vorstellen. Man kennt es ja selber. Man geht einkaufen, die Bananen sehen beide gleich aus. Haben Sie Vertrauen zu Bioprodukten? Und Sind die wirklich anders als die konventionellen Produkte?
Na klar, habe ich Vertrauen zu Bioprodukten. Also ich gehe immer mit Vertrauen in überall ran, weil ich denke immer oder hoffe immer, dass der Erzeuger mir immer was Gutes tun möchte. Natürlich sind es Unterschiede auch dabei in Bio, aber ob das immer besser ist, ist die Frage. Ob ich es haben muss, ist die Frage. Ich muss es nicht haben, nur Bio. Und ich glaube, jeder muss es am Ende des Tages für sich selbst entscheiden, ob er das mit ein besseres Gewissen hat. Ich brauche es nicht, aber es gibt natürlich ein paar Sachen Bio auch, wo man sagt, ja, das ist schon besser, wenn man auch in Ölen anfängt etc., dann sind da doch andere Unterschiede auch dabei. Aber ich kann nur jedem, Menschen empfehlen, für sich das selbst zu entscheiden. Ich will da kein Urteil fällen darüber, ob das gut oder schlecht ist.
Frau Dr. Thiele, wir haben eben immer schon auch in der Umfrage gehört, gesunde Ernährung sofort, das Stichwort Bio, auch hier jetzt wieder Bio. Wo ist denn eigentlich wirklich der Unterschied zwischen einem Bioprodukt und einem ganz normalen konventionellen Produkt? Nehmen wir jetzt einfach mal die Bananen, die der Herr angesprochen hat.
Ja, Bioprodukte stammen aus der ökologischen Landwirtschaft und da, wenn man Bio-Lebensmittel produziert als Landwirt, dann verpflichtet man sich, auf synthetische Pflanzenschutzmittel zu verzichten, auf Mineraldünger zu verzichten und die Lebensmittel frei von Gentechnik herzustellen. Und das wird dann gelabelt und darauf muss man sich verlassen können. Und um das sicherzustellen, gibt es in Deutschland beispielsweise 20 Kontrollstellen, die regelmäßig, die einmal im Jahr routinemäßig Untersuchungen durchführen. Und außerdem werden noch also unangekündigte Kontrollen finden auch noch statt. Und wenn dann ein Biobauer sich nicht daran hält, dann wird ihm entweder die Zulassung entzogen, weiter Bioprodukte herzustellen, beziehungsweise es gibt auch eine Ordnungswidrigkeit oder ein Strafverfahren dann, je nachdem in welchem Umfang da der Betrug vorgenommen wurde. Und das ist eigentlich das Einzige, und das sieht man den Lebensmitteln nicht an, deswegen der Herr, der eben gesagt hat, okay, dass die Bananen sehen gleich aus, nein, das sieht man nicht, ob da synthetische Pflanzenschutzmittel Rückstände drin sind oder nicht, das sieht man nicht. Aber er kann sich insofern sicher sein, als dass das regelmäßig kontrolliert wird und wenn die Kontrollen nicht stattfinden oder wenn das nicht eingehalten wird, dass dann eine Strafe erfolgt. Und mehr können wir eigentlich nicht tun, um unsere Lebensmittel sicher anzubieten.
Frau Dr. Gräfendorf, aus Ihrer Sicht als Ärztin, ist Bio wirklich gesünder als konventionell?
Also ich denke schon, dass biologisch produzierte Nahrungsmittel schon gesünder sind. Das denke ich schon, dass da die Nährwerte schon besser sind. Da gibt es auch Studien und man hat auch die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente auch getestet. Und es ist auch auf jeden Fall besser, wenn Nahrungsmittel nach Möglichkeit ohne Pestizide und synthetische chemikalische Substanzen und Mineralien aufwachsen, wenn Pflanzen normales Sonnenlicht ausgesetzt sind und nicht nur bei Kunstlicht in irgendwelchen Räumen aufwachsen. Und ich denke auch, dass genetische Veränderungen an Samengut doch, also wir wissen nicht, welche Auswirkungen das langfristig auf das Erbgut des Menschen haben wird. Ich selbst sehe es sehr kritisch, dass immer mehr Nahrungsmittel gentechnisch verändert werden. Und ich denke, da sind auch in der Natur werden so viele Pestizide eingesetzt. Wenn eine Schnecke gleich tot umfällt, wenn es bestimmte Form von Salaten ist, ich weiß nicht, ob es gesund sein sollte dann für den Menschen. Es werden auch so viele Chemikalien eingesetzt. Man weiß auch nicht, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Und ich sehe das schon sehr kritisch. Also ich denke, es sollte möglichst biologisch, natürlich hergestellte Nahrungsmittel sein. Es sollte möglichst regional und saisonal gegessen werden.
Frau Dr. Thiele, wenn ich jetzt mich biologisch ernähre, worauf muss ich denn achten? Weil es gibt ja eben nach wie vor die Bioläden, sind meistens nochmal deutlich teurer als die Bioprodukte im Supermarkt. Dann gibt es noch den Wochenmarkt, also ja auch schon eine Fülle und gar nicht so einfach zu überblicken für den Verbraucher. Also worauf sollte der Verbraucher achten, wenn er dann einkauft?
Um dann tatsächlich dann auch Bio zu bekommen, wenn er Bio nachfragt? Oder was war Ihre Frage?
Ja, auch wenn er, wo ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Bio im Bioladen und Bio im Supermarkt? Das steht ja auf beiden Bio drauf.
Da gibt es keinen Unterschied. Wenn das Bio-Siegel drauf ist, ist es völlig egal, wo es angeboten wird. Es gibt unterschiedliche Bio-Siegel. Es gibt unterschiedliche, die Grundkriterien synthetisch frei von synthetischen Pflanzenschutzmitteln und so weiter, die müssen überall eingehalten werden. Dann gibt es noch einige zusätzliche, so zum Beispiel Demeter oder Naturland. Land. Es gibt so einige, die dann noch sich zusätzlich selber bestimmte Kriterien auferlegen, die sie dann auch einhalten müssen. Und die sind dann auch speziell gelabelt. Aber jetzt allgemein, also für, es gibt ja EU-weite Regelungen für das Label, für das Bio Label und da müssen dann die Grundkriterien eingehalten werden, sowohl im Discounter als auch auf dem irgendwie im Supermarkt oder im Biofachladen.
Das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn ich irgendwie frei von Pestiziden möchte, dann kann ich auch guten Gewissens das im Supermarkt, das Bio-Label kaufen. Herr Luther, was ich spannend fand, Sie haben eben gesagt, Sie brauchen gar nicht unbedingt Bio. Warum nicht?
Weil ich finde erstmal, in der Gesellschaft kann sich Bio nicht richtig jeder leisten. Das ist ein Faktor. Das kostet einfach Geld. Und wenn man über gesunde Ernährung spricht, dann finde ich, heißt es für mich, selber zu kochen. Bio finde ich wunderbar. Ich finde es toll, auch im Fleisch und wirklich artgerechte Tierhaltung und all drum dran. Ich glaube, daraus sollte man auch achten. Man sollte sich nun nicht jedes Huhn irgendwo holen. Aber ich sage nicht, dass da jetzt ein Bio-Siegel drauf ist. Das gibt auch Hühner, die kein Bio-Siegel drauf haben, die wunderbar gezüchtet worden sind, wo eben auch kein Antibiotika verwendet worden ist, etc. und allem drum und dran. Und deswegen sage ich nicht, auch überhaupt den Konsumenten gegenüber, kaufen Sie jetzt nur noch Bio, weil es kann sich halt nicht jeder leisten.
Aber dann zum Beispiel mal gucken, welcher Bauer ist eigentlich bei mir in der Nähe. Sie, vielleicht mal vorbeischauen, wie hält er seine Tiere?
Sie sehen ja, dass wenn Sie heute auf den Wochenmarkt gehen und dann ist da kein Bio-Siegel drauf, dann sehen Sie wirklich den Bauer noch selber, der seine Karotten da verkauft, für einen Bund vielleicht für einen Euro etc., wo ich lebe auch. Und dann weiß ich, dieser Mann will mir ja nur was Gutes im Endeffekt. Und da muss ich auch ein gewisses Vertrauen haben, dass er mir schenkt und ich ihm auch schenke, weil ich da kaufe. Und das hat kein Bio-Siegel. Und ich weiß, wenn ich die zu Hause mache, diese Karotte, wie lecker sie ist. Deswegen unterscheide ich da ein bisschen.
Auch wieder ein guter Tipp, den sich auch Menschen zu Herzen nehmen können, die vielleicht nicht so viel Geld haben, auf dem Wochenmarkt zu gucken und einfach sich den Bauern mal anzuschauen, mit dem zu sprechen und durch Vertrauen auch einfach dann gute Sachen einkaufen.
Klar.
Ja. Wir sind ganz schön weit fortgeschritten in der Sendung zur Sache. Gleich gucken wir mal auf die ungesunden Sachen, ob man auch die guten Gewissens essen darf. Wie ernähre ich mich gesund und kann mir das auch leisten? Darum geht's heute Abend in unserer Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Ich bin Rebecca Mehrholz. Schönen Sonntag. Gesunde Ernährung ist wichtig. Das haben wir in der Sendung zur Sache heute Abend schon festgestellt. Und zu dem Thema habe ich eine Mail von Martin Krüger bekommen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass man auf dem Wochenmarkt einkaufen sollte, weil da viele Bauern auch aus der Region stehen und ihre Produkte verkaufen. Er schreibt, hier in Ahrensburg habe ich das Gefühl, dass die Händler ihre Sachen vom Großhandel holen. Leider nichts mit Bauer aus der Umgebung. Herr Luther, wie finde ich denn das raus am besten?
Am besten den Herrn fragen hinter der Theke, sage ich jetzt mal so, ob das aus eigener Erzeugnissen ist, eigener Anbau ist, wie auch immer. Und dann wird das schon hören. Aber ich meine, und wir wissen ja eigentlich in der Regel, was wir im Moment in Schleswig-Holstein bekommen und was wir auch nicht bekommen. Also da kann man dann auch ein bisschen selber nachhaken.
Diese saisonalen Produkte.
Genau.
Was heute wahrscheinlich die meisten auch nicht mehr wissen, was gerade so angebaut wird und geerntet wird.
Klar, aber da würde ich immer den Händler fragen, der das macht. Ne? Und ich glaube, der wird immer Interesse haben daran, den Kunden nicht zu verlieren. Und deswegen wird er ihnen auch eine vernünftige Auskunft geben.
Das heißt, es ist auch nicht peinlich, wenn man nachfragt, Entschuldigung, haben Sie das eigentlich selber angebaut? Und da muss man sich nicht blöd vorkommen?
Auf keinen Fall. Ich meine, so ist doch das ganze Leben. Wenn ich nicht frage, bekomme ich keine tolle Antwort und komme auch nicht weiter im Leben. Also ich weiß auch nicht alles und wenn ich dann irgendwo ja was Neues bekommen habe für meinen kleinen Kopf, dann freue ich mich darüber.
Ja, ich habe manchmal, wenn ich an einer Fleischtheke frage, Entschuldigung, wo kommt das denn eigentlich her? Denke ich manchmal, ob ich die jetzt nicht nerve mit der Frage, aber Sie sagen immer hartnäckig bleiben und ruhig fragen.
Ja, immer ran an die Bulette.
Gut, Bulette ist da auch das richtige Stichwort, ne? Und Bulette ist auch jetzt für die ein bisschen ungesunde Ernährung das richtige Stichwort, weil wir haben jetzt so viel über gesunde Ernährung gesprochen. Eigentlich muss man doch auch mal so ein bisschen über die Stränge schlagen, auch mal wieder eine Bulette essen, einen Burger, eine Pizza, eine Portion Pommes. Da gucken wir jetzt mal, ob das geht und ob auch das ökologisch geht. Wir haben jemanden gefunden, der sagt, ja, das geht, Maximilian Bruhn. Er hat nämlich einen Feinkostimbiss in Kiel und unser Reporter Ingo Meyer hat sich da mal die gesunde Currywurst angeschaut.
Ein Feinkostimbiss mit der Bezeichnung Extrawürste 56. Der Name klingt für überzeugte Vegetarier und Veganer wie eine bösartige Provokation. Dabei will Inhaber Maximilian Brun alles andere als gesundheitsbewusste Kunden vergraulen. Im Gegenteil, es geht ihm darum, dieses wichtige Thema zu entkrampfen und gute Kost für jedermann anzubieten. Die Namensfindung für sein Restaurant und die dort erhältlichen Gerichte waren der erste Schritt.
So haben wir eben auch den heißen Pudel, nicht einen normalen Hotdogs. Und so bauen wir die Sachen ein bisschen zusammen, so wie unseren Dittmarscher, der eben auch eine Bauernbratwurst inne hat mit dem Wesselburner Sauerkraut.
Brun bietet in seinem Slowfood-Imbiss das an, was für manchen selbsternannten Gesundheitsapostel absolut tabu ist. Der Genussmensch mit Sinn für Qualität spricht sich vehement gegen Hysterie bei der Nahrungsmittelaufnahme aus. Folge deinem Gefühl und nicht einem erzwungenen Kodex, lautet das Motto.
Der Körper erzählt einem schon, was man soll oder nicht soll. Und wenn man Heißhunger auf Schokolade hat, dann isst man mal ein Stück Schokolade. Wir machen hier eigentlich einen Riesenfehler, dass wir eigentlich uns entweder ganz gruselig ernähren oder wir machen dann eben Veganer und erheben das als Dogma an und sagen, das ist der Schlüssel zum Glück. Wenn wir einfach verantwortungsvoll produzierte Lebensmittel haben und dann das essen, wo wir wissen, das sind gute Produkte, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und würden den Körper gut tanken.
Bewusstsein bei der Wahl von Lebensmitteln. Der Schlüssel zur richtigen Ernährung liegt darin, die persönlichen Bedürfnisse zu erkennen und nicht sich auferlegten Zwängen zu unterwerfen.
Sich zu sehr zu kasteien ist sicherlich auch der falsche Weg. Essen soll auch glücklich machen und wenn wir glücklich sind, dann haben wir schon genügend Abwehrkräfte in uns selber.
Selbst überzeugten Vegetariern läuft hier vielleicht das Wasser im Munde zusammen. Bruns Tagesempfehlung gegen Hunger und Winterdepression klingt verlockend.
Wir haben heute tatsächlich die Currywurst im Angebot, eine doppelte Currywurst mit einem hausgemachten Kartoffelstampf. Dazu gibt es einen Spitzkohlsalat mit Äpfeln in einer Balsamico-Dressing.
Dem gibt es kaum etwas hinzuzufügen, außer guten Appetit.
Ja, das hört sich verlockend an, aber auch nicht so richtig gesund. Frau Dr. Gräfendorf hat gesagt, wenn man den Heißhunger auf Schokolade hat, warum soll man denn nicht dann auch die Schokolade essen? Wie sehen Sie das? Wie viel ist erlaubt und wie viel auch vielleicht nicht?
Also ich denke, der Mensch soll auch natürlich genießen. Und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall auch natürlich die Currywurst oder auch die Schokolade essen können. Aber ich denke immer, es kommt auf das Maß an. Selbst Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift aus. Und das muss man, glaube ich, lernen. Ich beobachte bei meinen Patienten, dass viele schlanke Patienten uns berichten, Frau Doktor, ich esse sehr viel Ungesundes, sehr viel Süßigkeiten, sehr viel Chips und dergleichen. Meine oft oder viele meiner übergewichtigen Patienten erzählen, Frau Doktor, ich ernähre mich eigentlich total gesund, ich esse ja kaum Schokolade, ich esse gar keine Chips, ich weiß gar nicht, wo die Funde herkommen. Ich beobachte auch, dass die Patienten eine unterschiedliche Wahrnehmung haben und manchmal auch kein Gefühl für das Maß haben, also für die Menge der Nahrungsmittel. Man beobachtet ja auch, dass die Nahrungsmittel auch immer, also die Verpackungen, auch die Pizzen immer größer werden, die Portionen immer größer werden und auch in der Werbung immer mehr für Nahrungsmittel propagiert wird. Wenn man durch die Stadt läuft, sieht man immer mehr Fastfood-Ketten. Der Mensch hat das Gefühl oder der Konsument hat das Gefühl, ich müsse hier ständig essen oder wird zum Essen verführt, weil Geruchsstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe auch zum Essen anregen. Und da denke ich, ist es wichtig, sein natürliches Körpergefühl wieder wahrzunehmen. Und wenn man Appetit hat auf ein Stück Schokolade, darf man das auch genussreich essen, aber man sollte es eben nicht in Übermengen essen und auch nicht zwischendurch beim Fernsehen schauen, sondern wirklich dann ganz bewusst sich zurückziehen und wirklich dann genussvoll essen.
Ich fühle mich gerade schon wieder ertappt. Schokolade, Chips, ist so schön beim Fernsehen gucken. Frau Dr. Thiele, was würden Sie sagen, auch dass wir vielleicht wieder so einen praktischen Tipp mit an die Hand geben können? Was ist ein gutes Maß für solche Leckereien? Einmal am Tag, mehrmals am Tag, vielleicht nur einmal in der Woche?
Also auch da gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise die Pyramide, die sie veröffentlicht. Da ist ja beispielsweise auch ganz explizit, sind da Snacks und Süßigkeiten auch mit aufgenommen. Die stehen nur ganz in der Spitze. Das heißt, im sehr geringen Maß sollen die konsumiert werden im Vergleich zum Beispiel zu Obst und Gemüse. Und genau das ist die Sache, was Sie auch gerade schon erwähnt haben. Es ist immer eine Frage der Mengen. Und ganz interessant ist es, dass wir auch in Studien kaum Zusammenhänge, wenn wir das untersuchen beispielsweise, gibt es einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und dem Lebensmittelkonsum, stellen wir da ganz häufig nur oder eigentlich auch keine Zusammenhänge fest, weil häufig auch in diesen Befragungen gefragt werden, konsumieren Sie täglich Schokolade und Currywurst oder Fastfood? Und das heißt, es ist nicht die Frage, ob das täglich konsumiert wird, beispielsweise die Schokolade, sondern es ist die Frage, wie viel esse ich davon. Und das ist eben der Punkt, dass wir einfach wahrscheinlich von allem einfach zu viel essen. Und das ist nicht die Frage der Lebensmittelauswahl. Zumindest nicht, was die Energiezufuhr anbelangt. Man sollte sich dann wieder über die Nährstoffe Gedanken machen. Das heißt also, wenn man dann nicht genug Obst und Gemüse isst, dann hat man es vielleicht, nur Schokolade isst, stimmt das vielleicht mit der Energie, aber dann haben wir nicht genug Nährstoffe. Und deswegen ist diese, wenn man sich da irgendwie so ein Maß vor Augen halten will, ist es vielleicht so ein Blick auf die Ernährungspyramide ganz ratsam.
Herr Luther, die Ernährungspyramide, begleitet die Sie auch bei, wenn Sie kochen und aber auch wenn Sie sich selber ernähren?
Natürlich begleitet sie mich, gerade beim Kochen. Ich meine, wenn wir ein Menü bei uns machen von 8 Gängen oder so, dann ist das schon wichtig, wie gestalte ich diese Gänge. Es dürfen natürlich wenig Kohlenhydrate nehmen, weil sie schnell sättigen, auch mit Fett muss vernünftig umgehen. Also das beachten wir schon und es muss eben auch eine Dramaturgie drin sein des Menüs, wirklich von der Vorspeise angefangen, so dass es in dem Menü nicht abflacht. Und ich vergleiche das nicht ganz so mit der Pyramide bei mir jetzt so mit dem Menü, aber es stellt es auch da. Aber zu Hause auch, wie schon gesagt, wir achten drauf, diese gesunde Ernährung. Nicht alles in Maßen ist völlig in Ordnung. Ich finde auch, was Herr Brun gesagt hat, es gibt überhaupt nichts dagegen zu sagen. Eine tolle Bratwurst ist nur wichtig, was wir immer sagen, was ist drin in dieser Bratwurst? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir in Italien sind, da heißt es immer, gibt es eine Salsiccia, heißt die. Das ist grob gewolftes Fleisch, was mit besten Gewürzen angemacht wird. Also es ist Fleisch, mehr ist da nicht. Es sind keine Bindemittel drin, keine Geschmacksverstärker etc. Und dann ist es doch großartig, eine tolle Wurst zu essen mit einem guten Senf. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Ich glaube, wir müssen auch jetzt gleich alle erstmal was essen gehen. Genau. Also deswegen gehen wir mal schnell essen und Sie hören noch ein bisschen Musik hier in zur Sache. Fast 2 Stunden haben wir nun über gesunde Ernährung gesprochen und wir haben auch festgestellt, dass gesunde Ernährung nicht unbedingt Bio heißt und dass gesunde Ernährung auch nicht immer teuer sein muss. Dazu haben wir auch noch eine passende Mail bekommen von Jens Carstensen. Er ist selber Landwirt und er schreibt, dass er auch noch mal ganz deutlich sagen möchte, dass auch konventionell erzeugte Nahrungsmittel biologischen Ursprungs sind und dass man sich auch mit diesen Nahrungsmitteln überaus gesund ernähren kann. Frau Dr. Thiele, auch etwas, was Sie, glaube ich, sofort so unterschreiben würden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Denn also der Unterschied zwischen den beiden sind ja, wie gesagt, der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Und es ist auch so, dass auch die konventionellen Lebensmittel in Deutschland unter den Grenzwerten liegen. Die sind also auch komplett sicher. Das ist nur so, dass die Bio-Lebensmittel teilweise noch stärker darunter liegen. Und also auch wenn konventionelle Lebensmittel das einhalten, die Grenzwerte, ernährt man sich dann auch gesund. Und in Bezug auf die Nährstoffe ist sowieso, es ist kein Unterschied, ob ich einen Apfel aus Bioproduktion oder einen konventionell hergestellten Apfel esse. Nährstoffe und Energiedichten sind die gleichen in einem Apfel.
Und Herr Luther hat ja eben auch schon die Lanze für die Produkte vom Wochenmarkt gebrochen, hat gesagt, muss nicht immer Bio sein. Also das wollen wir an dieser Stelle nochmal ganz genau festhalten. Alle Produkte, die in Deutschland vom Landwirt erzeugt werden, sind erstmal gute Produkte, ne?
Na klar.
Dann sind wir uns da schon mal einig. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Fazit hier in der Sendung. Eigentlich haben wir ja schon das Wichtigste gesagt. Also man kann sich gesund ernähren, muss nicht Bio sein, gerne regional vom Bauern. Das wiederum schont dann auch ein bisschen den Geldbeutel. Vielleicht zum Schluss noch für diejenigen, die gar nicht so viel kochen und nicht so viel Erfahrung haben. Vielleicht können wir noch ein paar Kochtipps mit auf den Weg geben, was einfach und schnell gemacht ist. Ich glaube, Herr Luther, Sie sind prädestiniert dafür, anzufangen mit einem Kochtipp.
Ein Kochtipp ist für mich immer die eine Tomatensoße, weil sie so vielfältig mit Sachen damit machen kann. Also ich koche da immer so eine spezielle Tomatensauce, die ich mir dann einwecke und dann kann ich zum Beispiel eine Tomatensuppe daraus machen. Eine Tomatensauce, irgendwas, ich kann was mit Hack machen, ich kann irgendwas immer ranmischen, ich kann ans Gemüse mischen. Sie hatten ja vorhin so eine tolle Frage an meine Person noch gehabt. Da hat eine Dame ihren Kindern gekocht.
Ja, kann ich noch schnell vorlesen. Frau Bevensee schreibt, dass ihre Enkelkinder zu Gast waren. 5, 7 und 9 Jahre alt. alt und sie hat ihnen Ofengemüse gekocht und sie ist ganz ein bisschen frustriert, weil die Kinder einfach kein Gemüse mögen und das, obwohl die Tochter ihnen auch immer frisches Essen zubereitet. Und sie fragte nämlich nach einem Tipp, wie sie den Kindern das Gemüse schmackhaft machen kann. Genau.
Ja, und ich würde es immer machen, nicht in den Ofen zu geben, sondern ich würde es in der Pfanne machen. Und da würde ich auch immer arbeiten mit Zwiebeln, die eine Grundsüße haben und als letztes auch frische Tomaten dazu packen, welches Gemüse auch ich immer mache, ob das Frühlingslauch ist, Karotten sind, was es auch immer gibt. Aber das würde ich machen. Dann hat man nachher so eine Ausgewogenheit zwischen süß und säuerlich. Und das mögen meistens immer Kinder.
Also nochmal zu Ihrer Tomatensauce muss ich jetzt fragen. Die machen Sie dann aus frischen Tomaten oder wie machen Sie das?
Nein, ich mache sie nicht aus frischen Tomaten. Ich nehme ganz normale geschälte Tomaten aus der Dose. Ich mache dann ein schwitze Gemüse an wie Karotten, Sellerie, Lauch und Zwiebeln. Lösche das dann ein bisschen ab mit Balsamico-Essig und dann gibt's Tomatenmark dazu und diese geschälten Tomaten. Dann kommt oben viel Olivenöl drauf, frische Kräuter, ein Deckel auf den Topf und dann geht die ganze Sache in den Ofen für anderthalb Stunden, so bei 160, 180 Grad. Und dann hat man nachher eine tolle Tomatensauce, wo die ganz tief ist. Und dann kann man ganz viel damit machen. Also mir macht die immer viel Spaß. Ich habe das ja hier schon in der Runde gesagt. Ich wiederhole mich ja.
Ja, Ihre Schwäche für Tomatensauce, die hat man ein bisschen durchgehört in den letzten ja. fast zwei Stunden. Ja, dann ich würde sagen, wir sind auch alle jetzt so beseelt von der Tomatensauce, mit dass wir bei der Tomatensauce Schluss machen. Ich danke ganz herzlich nochmal meinen Studiogästen Dr. Silke Thiel von der Uni Kiel, Dr. Songül Grevendorf, Fachärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin, auch hier in Kiel, und natürlich unser Fernsehkoch Dirk Litter, bekannt aus dem Schleswig-Holstein-Magazin. Wenn Ihnen das mit der Tomatensauce jetzt zu schnell ging, dann können Sie das natürlich nochmal nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de/sh. Ich bin Rebecca Mehrholz, sag jetzt Tschüss und wünsche noch einen schönen Abend.